Wolken und 13 bis 20 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Wir beginnen heute mit einer 10-teiligen Lesereihe, in der wir Ihnen Novellen und Märchen von Eduard Mörike vorstellen möchten. Den Auftakt macht heute die Novelle Luzi Gelmeroth aus dem Jahr 1834. Mörike, der Erzähler und Lyriker aus Schwaben, gehört zu den großen, aber auch eigenwilligen Erscheinungen der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert. Geboren 1804 in Ludwigsburg, Sohn eines Arztes, Theologiestudent am Tübinger Stift, seit 1834 Pfarrer, 10 Jahre später wegen Krankheit in den Ruhestand versetzt und seither bis zu seinem Tod im Jahre 1875 vor allem literarisch tätig, haftet am Namen Mörikes bis heute ein Hauch von Biedermeier und resignativ gestimmter Innerlichkeit. Wie fast immer in solchen Fällen ist daran Wahres und Falsches zugleich. Wahr ist, dass Mörike in seine Epoche, das Biedermeier, hineingeboren wurde, wo es ohne Rebellion gegen die gesellschaftlichen Mächte für einen Schriftsteller unmöglich war, zu breiter gesellschaftlicher Wirksamkeit zu kommen, wie sie den Autoren der deutschen Klassik wenigstens zum Teil vergönnt gewesen war. Wer die Rebellion versuchte gegen die alles erstickende und niederdrückende Restauration des Fürsten Metternich, ging früh zugrunde, wie Büchner, flüchtete ins Exil, wie Heine, oder zerriss sich in den Widersprüchen der deutschen Situation, wie Immermann. Es ist kein Zufall, dass der einzige Schriftsteller der deutschen Literatur, der den Forderungen seiner bürgerlichen Zeit gerecht wurde und als künstlerische Persönlichkeit ausreifen konnte, der Schweizer Gottfried Keller war. Alle diese Wege waren dem schwäbischen Kandidaten der Theologie Eduard Mörike nicht vorgezeichnet. Vorgegeben aber waren ihm das Biedermeier als Atmosphäre, ein christlicher Pietismus als geistige Haltung sowie schließlich die große Dichtung der Klassiker als Erbe und Verpflichtung. Als Goethe starb 1832, war Mörike 28 Jahre alt und ließ soeben seinen Roman vom Maler Nolten erscheinen. Er konnte sich als Geistesverwandter fühlen, aber als einer, der ein halbes Jahrhundert zu spät geboren war. Auch Mörike strebte eine Synthese von Antike und Christentum, von Klassik und Romantik an, suchte die innere Harmonie des ideal erzogenen Menschen. Aber im Gegensatz zu Goethes Vision fehlte derjenigen Mörikes die gesellschaftliche Perspektive und mehr noch die gesellschaftliche Grundlage. Es spricht für die Größe und Echtheit seines Künstlertums, dass er sich dennoch frei zu halten wusste von klassizistisch-epigonalen Haltungen ebenso wie von provinzieller Engstirnigkeit. Hochbewusst entschied er sich für die Selbstbegrenzung seines Erlebnisbereichs, suchte die Wahrheit seiner Kunst nicht im großen Entwurf, sondern im kleinen Detail. Hier findet man bei Mörike Wärme, Liebe zum Menschen, Wirklichkeitsschärfe, artifizielle Meisterschaft, gelegentlich auch die Kraft zu großen, ins Visionäre und Mythische vorstoßenden sprachlichen Fügungen. Das gilt für viele seiner Gedichte, die nicht ohne Grund immer wieder die großen Komponisten von Robert Schumann bis Hugo Wolf angeregt haben. Es gilt auch für sein schmales Erzählwerk, in dem man hinter einer nur sehr vordergründigen Biedermeierlichkeit auch den tragischen Unterton und das bewusst erfahrene Außenseitertum wahrnehmen kann. Mozart auf der Reise nach Prag, das Spätwerk von 1855, ist das berühmteste Beispiel dafür. Aber nicht weniger charakteristisch ist die 2 Jahrzehnte früher entstandene Novelle Luzi Gelmeroth. Von dieser Novelle existieren 3 Fassungen, deren erste noch den Namen einer englischen Titelheldin trägt, Miss Jenny Harrower. Später änderte Mörike die Namen und verlegte den Schauplatz nach Deutschland. Die eigentliche Erzählung ist in eine Rahmenhandlung eingebettet. Ich wollte, heißt es eingangs, als Göttinger Student auf einer Ferienreise auch meine Geburtsstadt besuchen. Tausend Erinnerungen und immer gedrängter, je näher ich der Stadt nun kam, belebten sich vor meiner Seele. In der Stadt, so heißt es weiter, wird er von keinem Menschen wiedererkannt, obwohl er an der öffentlichen Tafel speist. Aber dann nehmen die Dinge doch eine überraschende Wendung. Hören Sie Wolfgang Büttner, der die Novelle Luzi Gelmeroth nun vorlesen wird.
Die Gesellschaft war schon im Begriff, auseinanderzugehen, als ihre Unterhaltung noch einige Augenblicke bei einer Stadtbegebenheit verweilte, die das Publikum sehr zu beschäftigen schien und alsbald auch meine Aufmerksamkeit im höchsten Grad erregte. Ich hörte einen mir aus alter Zeit gar wohlbekannten Namen nennen. Allein es war von einer Missetäterin die Rede, von einem Mädchen, das eines furchtbaren Verbrechens geständig sein sollte. Unmöglich konnte es ein und dieselbe Person mit derjenigen sein, die mir im Sinne lag. Und doch, es hieß ja immer Luzi Gelmeroth und wieder Luzi Gelmeroth. Es wurde zuletzt ein Umstand berührt, der mir keinen Zweifel mehr übrig ließ. Der Bissen stockte mir im Munde, ich saß wie gelähmt. Dies Mädchen war die jüngere Tochter eines vor dem sehr wohlhabenden Kaufmanns. Als Nachbarskinder spielten wir zusammen und ihr liebliches Bild hat in so vielen Jahren niemals bei mir verwischt werden können. Das Geschäft ihres Vaters geriet, nachdem ich lange die Heimat verlassen, in tiefen Zerfall. Bald starben beide Eltern. Vom Schicksal ihrer Hinterbliebenen hatte ich die ganze Zeit kaum mehr etwas gehört. Ich hätte aber wohl, auch ohne auf eine so traurige Art, wie eben geschah, an die Familie erinnert zu werden, in keinem Fall versäumt, sie aufzusuchen. Ich ward, was des Mädchens Vergehen betrifft, aus dem Gespräch der Herren nicht klug, die sich nun über dies entfernten. Da ich jedoch den Prediger S., einen Bekannten meines väterlichen Hauses, als Beichtiger der Inquisitin hatte nennen hören, so sollte ein Besuch bei ihm mein erster Ausgang sein, das Nähere der Sache zu vernehmen. Herr S. empfing mich mit herzlicher Freude, und sobald es nur schicklich war, brachte ich mein Anliegen vor. Er zuckte die Achsel, seine freundliche Miene trübte sich plötzlich. »Das ist«, sagte er, »eine böse Geschichte und noch bis jetzt für jedermann ein Rätsel. So viel ich selber davon weiß, erzähle ich Ihnen gerne.« Die zwei verwaisten Töchter des alten Gelmeroth fanden ihr gemeinschaftliches Brot durch feine weibliche Handarbeit. Die jüngere Luzi hing an ihrer nur um wenig älteren Schwester Anna mit der zärtlichsten Liebe, und sie verlebten in dem Hinterhause der vormaligen Wohnung ihrer Eltern einen Tag wie den anderen zufrieden und stille. Zu diesem Winkel des genügsamsten Glücks hatte Richard Lüneburg, ein junger subalterner Offizier von gutem Rufe, den Weg aufgefunden. Seine Neigung für Anna sprach sich aufs Redlichste aus und verhieß eine sichere Versorgung. Seine regelmäßigen Besuche erheiterten das Leben der Mädchen, ohne dass es darum aus der gewohnten und beliebten Enge nur im Mindesten herauszugehen brauchte. Offen vor jedermann lag das Verhältnis da, kein Mensch hatte mit Grund etwas dagegen einzuwenden. Das lustige Wesen Luziens stimmte neben der ruhigeren Außenseite der gleichwohl innig liebenden Braut sehr gut mit Richards munterer Treuherzigkeit, und sie machten ein solches Kleeblatt zusammen, dass ein Fremder vielleicht hätte zweifeln mögen, welches von beiden Mädchen er denn eigentlich dem jungen Mann zuteilen solle. Hatte beim traulichen Abendgespräch die Ältere seine Hand in der ihrigen ruhen, so durfte Luzi von der anderen Seite sich auf seine brüderliche Schulter lehnen. Kein Spaziergang wurde einseitig gemacht, nichts ohne Luziens Rat von Richard gutgeheißen. Dies konnte, der Natur der Sache nach, in die Länge so harmlos nicht bleiben. Anna fing an, in ihrer Schwester eine Nebenbuhlerin zu fürchten, zwar zuverlässig ohne Ursache, doch dergestalt, dass es den anderen nicht entging. Ein Wink reichte hin, um beider Betragen zur Zufriedenheit der Braut zu mäßigen, und alles war ohne ein Wort ausgeglichen. Um diese Zeit traf den Leutnant der unvermutete Befehl seiner Versetzung vom hiesigen Orte. Wie schwer sie auch allen aufs Herz fiel, so konnte man sich doch, insofern ein lange ersehntes Avancement und hiermit die Möglichkeit einer Heirat als die nächste Folge vorauszusehen war, so etwas immerhin gefallen lassen. Die Entfernung war beträchtlich, desto kürzer sollte die Trennung sein. Sie war's, doch schlug sie leider nicht zum Glück des Paares aus. Dass Richard die erwartete Beförderung nicht erhielt, wäre das Wenigste gewesen. Allein er brachte sich selbst, er brachte das erste gute Herz, wenn er es je besaß, nicht mehr zurück. Es wird behauptet, Anna habe seit einiger Zeit abgenommen, aber nicht, dass irgendjemand sie weniger liebenswürdig gefunden hätte. Ihr Verlobter tat immer kostbarer mit seinen Besuchen. Er zeigte sich gegen die Braut nicht selten rau und schnöde, wozu er die Anlässe weit genug suchte. Die ganze Niedrigkeit seines Charakters bewies er endlich durch die Art, wie er die schwache Seite Annas, Neigung zur Eifersucht, benützte. Denn der Schwester, die ihn mit offenbarem Abscheu ansah, tat er nun schön auf alle Weise, als wollte er durch dies fühllose Spiel die andere an den Gedanken gewöhnen, dass er ihr weder treu sein wolle noch könne. Er legte es recht darauf an, dass man ihn übersatt bekommen und je eher, je lieber fortschicken möge. Die Mädchen machten ihm den Abschied leicht. Luzi schrieb ihm im Namen ihrer Schwester. Diese hatte zuletzt unsäglich gelitten. Nun war ein unhaltbares Band auf einmal losgetrennt von ihrem Herzen. Sie fühlte sich erleichtert und schien heiter. Allein sie glich dem Kranken, der nach einer gründlichen Kur seine Erschöpfung nicht merken lassen will und uns nur durch den freundlichen Schein der Genesung betrügt. Nicht ganze 8 Monate mehr, so war sie eine Leiche. Man denke sich Luziens Schmerz. Das Liebste auf der Welt, ihre nächste und einzige Stütze, ja alles, ist ihr mit Anna gestorben. Was aber diesem Gram einen unversöhnlichen Stachel verlieh, das war der unmächtige Hass gegen den ungestraften Treulosen, war der Gedanke an das grausame Schicksal, welchem die Gute vor der Zeit hatte unterliegen müssen. 4 Wochen waren so vergangen, als eines Tags die schreckliche Nachricht erscholl, man habe den Leutnant Richard Lüneborg in einem einsam gelegenen Garten unweit der Stadt erstochen gefunden. Die meisten sahen die Tat sogleich als Folge eines Zweikampfs an, doch waren die Umstände zweifelhaft und man vermutete bald dies, bald das. Ein Zufall führte die Gerichte gleich anfangs auf einen falschen Verdacht, von dem man nicht so bald zurückgekam. Vom wahren Täter hatte man in monatelanger Untersuchung auch noch die leiseste Spur nicht erhalten. Allein wie erschrak, wie erstaunte die Welt, als Luzi Gelmeroth, das unbescholtenste Mädchen, sich plötzlich vor den Richter stellte mit der freiwilligen Erklärung, sie habe den Leutnant getötet, den Mörder ihrer armen Schwester. Sie wolle gerne sterben, sie verlange keine Gnade. Sie sprach mit einer Festigkeit, welche Bewunderung erregte, mit einer feierlichen Ruhe, die etlichen verdächtig vorkommen wollte und gegen des Mädchens eigene schauderhafte Aussage zu streiten schien, wie denn die Sache überhaupt fast ganz unglaublich war. Umsonst drang man bei ihr auf eine genaue Angabe der sämtlichen Umstände. Sie blieb bei ihrem ersten einfachen Bekenntnisse. Mit hinreißender Wahrheit schilderte sie die Tugend Annas, ihre Leiden, ihren Tod. Sie schilderte die Tücke des Verlobten und keiner der Anwesenden erwehrte sich der tiefsten Rührung. Sie wandte sich mit flehender Gebärde an die Richter und ist Barmherzigkeit bei euch, so darf ich hoffen, man werde mein Urteil nicht lange verzögern, man werde mich um nichts weiter befragen. Der Inquirent wusste nicht, was er hier denken sollte. Es war der seltsamste Fall, der ihm je vorgekommen war. Doch blickte schon so viel aus allem hervor, dass das Mädchen, wenn sie auch selbst nicht ohne alle Schuld sein könne, doch den ungleich wichtigeren Anteil von Mitschuldigen ängstlich unterdrücke. Übrigens hieß es bald unter dem Volk, sie habe mit dem Leutnant öfters heimliche Zusammenkünfte am dritten Orte gepflogen, sie habe ihm Liebe und Wollust geheuchelt und ihn nach jenem Garten arglistig in den Tod gelockt. Inzwischen sperrte man das sonderbare Mädchen ein und hoffte, ihr auf diesem Weg in Bälde ein umfassendes Bekenntnis abzunötigen. Man irrte sehr. Sie hüllte sich in hartnäckiges Schweigen und weder List noch Bitten noch Drohung vermochten etwas. Da man bemerkte, wie ganz und einzig ihre Seele von dem Verlangen zu sterben erfüllt sei, so wollte man ihr hauptsächlich durch die wiederholte Vorstellung beikommen, dass sie auf diese Weise ihren Prozess niemals beendigt sehen würde. Allein man konnte sie dadurch zwar ängstigen und völlig außer sich bringen, doch ohne das Geringste weiter von ihr zu erhalten. Noch sagte mir Herr S., dass ein gewisser Hauptmann Osterneck, ein Bekannter des Leutnants, sich unmittelbar auf Luziens Einsetzung entfernt und durch Verschiedenes verdächtig gemacht haben solle. Es sei sogleich nach ihm gefahndet worden und gestern habe man ihn eingebracht. Es müsse sich bald zeigen, ob dies zu irgendetwas führe. Als ich am Ende unseres Gesprächs den Wunsch blicken ließ, die Gefangene selber zu sprechen, indem der Anblick eines alten Freundes gewiss wohltätig auf sie wirken, wohl gar ein Geständnis beschleunigen könnte, schien zwar der Prediger an seinem Teile ganz geneigt, bezweifelte aber, ob er imstande sein werde, mir bei der weltlichen Behörde die Erlaubnis auszuwirken. Ich sollte deshalb am folgenden Morgen zum Frühstück bei ihm vorsprechen und die Antwort einholen. Den übrigen Abend zersplitterte ich wider Willen da und dort in Gesellschaft, unruhig wie ich war und immer in Gedanken an die Unglückliche, welche zu sehen, zu beraten, zu trösten ich kaum erwarten konnte, suchte ich bei Zeiten die Stille meines Nachtquartiers, wo ich doch lange weder Schlaf noch Ruhe finden konnte. Am Morgen eilte ich bei Zeit zum Geistlichen, der mir mit der Nachricht entgegenkam, dass mein Besuch bei der Gefangenen keinen Anstand habe. Er war nur über die Unbedenklichkeit verwundert, womit man die Bitte gewährte. Wir säumten nicht, uns auf den Weg zu machen. Mit Beklommenheit sah ich den Wärter die Türe zu Luciens einsamer Zelle aufschließen. Wir fanden sie vor einem Buche sitzen. Ich hätte sie freilich nicht wiedererkannt, so wenig als sie mich. Sie sah sehr blass und leidend aus. Ihre angenehmen Züge belebten sich mit einem flüchtigen Rot in sichtbar freudiger Überraschung, als ich ihr vorgestellt wurde. Allein sie sprach wenig, sehr behutsam und nur im Allgemeinen über ihre Lage, indem sie davon Anlass nahm, auf ihre christliche Lektüre überzugehen, von welcher sie viel Gutes rühmte. Der Prediger fühlte eine Spannung und entfernte sich bald. Wirklich wurde nun Luzi nach und nach freier, ich selber wurde wärmer, ihr Herz fing an, sich mir entgegenzuneigen. In einer Pause des Gesprächs, nachdem sie kurz zuvor dem eigentlichen Fragepunkt sehr nahe gekommen war, sah sie mir freundlich, gleichsam lauschend in die Augen, ergriff meine Hand und sagte, »Ich brauche den Rat eines Freundes. Gott hat sie mir gesandt. Sie sollen alles wissen. Was sie dann sagen oder tun, will ich für gut annehmen.« Wir setzten uns und mit bewegter Stimme erzählte sie. Noch war Anna erst einige Wochen begraben, so erhielt Luzi eines Abends in der Dämmerung den unerwarteten Besuch eines früheren Jugendfreundes, Paul Wilkens, eines jungen Kaufmanns. Lange vor Richard hatte derselbe für die ältere Schwester eine stille Verehrung gehegt, doch niemals Leidenschaft, nie eine Absicht blicken lassen. Er hätte aber auch als offener Bewerber kaum seinen Zweck erreicht, da er bei aller Musterhaftigkeit seiner Person und Sitten durch eine gewisse stolze Trockenheit sich wider Willen gerade bei denen am meisten schadete, an deren Gunst ihm vor anderen gelegen sein musste. Die Krankheit und den Tod Annas erfuhr er nur zufällig bei seiner Rückkehr von einer längeren Reise. Es war ein trauriges Wiedersehen in Luciens verödetem Stübchen. Der sonst so verschlossene, wortkarge Mensch zerfloss in Tränen neben ihr. Sie erneuerten ihre Freundschaft. Und mir ist nicht ganz unwahrscheinlich, obwohl es Luzi bestritt, dass Paul die Neigung zu der Toten im Stillen schon auf die Lebende kehrte. Beim Abschiede nun, im Übermaß der Schmerzen, entschlüpften ihr, sie weiß nicht wie, die lebhaften Worte, »Räche die Schwester, wenn du ein Mann bist«. Sie dachte, wie ich gerne glauben mag, dabei an nichts Bestimmtes. Als aber 6 Tage darauf die Schreckenspost von ungefähr auch ihr zukam, war jenes Wort freilich ihr erster Gedanke. Ein Tag und eine Nacht verging ihr in furchtbarer Ungewissheit unter den bängsten Ahnungen. Paul hatte sich seit jenem Abende nicht wieder bei ihr sehen lassen. Er hatte ihr noch unter der Türe empfohlen, gegen niemand von seinem Besuche zu sprechen. Bei seiner eigenen Art und Weise fiel ihr dies nicht sogleich auf. Jetzt musste sie notwendig das Ärgste daraus schließen. Indes fand er Mittel und Wege, um heimliche Kunde von sich zu geben. Sein Billett ließ deutlich genug für Luzien erraten, dass der Leutnant durch ihn, aber im ehrlichen Zweikampf gefallen. Sie möge sich beruhigen und außer Gott, der mit der gerechten Sache gewesen, niemanden zum Vertrauten darin machen. Er werde unverzüglich verreisen und es stehe dahin, ob er je wiederkehre. Sie werde im glücklichen Fall von ihm hören. Es lag eine Summe in Gold beigeschlossen, die anzunehmen, er auf eine zarte Weise bat. Das Mädchen war in Verzweiflung. Sie sah sich einer Handlung teilhaftig, welche in ihren Augen umso mehr die Gestalt eines schweren Verbrechens annahm. Je ängstlicher sie das Geheimnis bei sich verschließen musste, je größer die Emsigkeit der Gerichte, der Aufruhr im Publikum war. Die Vorstellung, dass sie den ersten entscheidenden Impuls zur Tat gegeben, wurde bald so mächtig in ihr, dass sie sich selbst als Mörderin im eigentlichen Sinn betrachtete. Dazu kam die Sorge um Paul, er könne verraten und gefangen werden, um seine Treue lebenslang im Kerker zu bereuen. Ihre lebhafte Einbildungskraft, mit dem Gewissen verschworen, bestürmte nun die arme Seele Tag und Nacht. Sie sah fast keinen Menschen. Sie zitterte, so oft jemand der Türe nahe kam. Und zwischen allen diesen Ängsten schlug alsdann der Schmerz um die verlorene Schwester auf ein neues mit verstärkter Heftigkeit hervor. Ihre Sehnsucht nach der Toten, durch die Einsamkeit gesteigert, ging bis zur Schwärmerei. Sie glaubte, sich eine Art von fühlbarem Verkehr durch stundenlange nächtliche Gespräche mit ihr zu setzen. Ja, mehr als einmal streifte sie vorübergehend schon an der Versuchung hin, die Scheidewand gewaltsam aufzuheben, ihrem unnützen, qualvollen Leben ein Ende zu machen. An einem trüben Regentag, nachdem sie kurz vorher auf Annas Grabe nach Herzenslust sich ausgeweint, kam ihr mit eins und wie durch eine höhere Eingebung der ungeheure Gedanke, sie wolle, müsse sterben. Die Gerechtigkeit selbst sollte ihr die Hand dazu leihen. Es sei ihr da, bekannte sie mir, die Sünde des Selbstmords so eindrücklich und stark im Geiste vorgehalten worden, dass sie den größten Abscheu davor empfunden habe. Dann aber sei es wie ein Licht in ihrer Seele aufgegangen, als ihr dieselbe Stimme zugeflüstert habe, Gott wolle sie selbst ihres Lebens in Frieden entlassen, wofern sie es zur Sühnung der Blutschuld opfern würde. In dieser seltsamen Suggestion lag, wie man sie ja leicht sieht, ein großer Selbstbetrug versteckt. Sie wurde nicht einmal gewahr, dass der glühende Wunsch und die Aussicht zu sterben bei ihr die Idee jener Buße oder doch die volle Empfindung davon die eigentliche Reue beinahe verschlang und aufhob. Nach ihren weiblichen Begriffen konnte übrigens von Seiten der Gerichte, nachdem sie sich einmal als schuldig angegeben hätte, ihrer Absicht weiter nichts entgegenstehen. Und da sie völlig unbekannt mit den Gesetzen des Duells weder an Zeugen noch Mitwisser dachte, so fürchtete sie auch von dort her keinen Einspruch. Genug, sie tat den abenteuerlichen Schritt sofort mit aller Zuversicht und länger als man denken sollte, erhielt sich das Gefühl des Mädchens in dieser fantastischen Höhe. Aus ihrer ganzen Darstellung mir gegenüber ging jedoch hervor, dass sie inzwischen selbst schon angefangen hatte, das Unhaltbare und Verkehrte ihrer Handlung einzusehen. Und so konnte denn jetzt zwischen uns kaum die Frage mehr sein, was man zu tun habe. Nichts anderes, erklärte ich, als ungesäumt die ganze reine Wahrheit sagen. Einen Augenblick fühlte sich Luzi sichtlich bei diesem Gedanken erleichtert. Dann aber stand sie plötzlich wieder zweifelhaft, ihre Lippen zitterten und jede Miene verriet den heftigen Kampf ihres Innern. Sie wurde ungeduldig, bitter bei allem, was ich sagen mochte. »Ach Gott«, rief sie zuletzt, »wohin bin ich geraten? Wer hilft aus diesem schrecklichen Gedränge? Mein teurer und einziger Freund, haben Sie Nachsicht mit einer Törin, die sich so tief in ihrem eigenen Netz verstrickte, dass sie nun nicht mehr weiß, was sie will oder soll?« Sie dürfen mein Geheimnis nicht bewahren, das sehe ich ein und konnte es denken, bevor ich zu reden anfing. War es etwa besser, ich hätte geschwiegen? Nein, nein, Gott selber hat sie mir geschickt und mir den Mund geöffnet. Nur bitte ich, beschwöre ich Sie mit Tränen nicht zu rasch. Machen Sie heute und morgen noch keinen Gebrauch von dem, was Sie hörten. Ich muss mich bedenken, ich muss mich erst fassen. Die Schande, die Schmach, wie werd ich's überleben? Sie hatte noch nicht ausgeredet, als wir durch ein Geräusch erschreckt und unterbrochen wurden. Es kam gegen die Türe. »Man wird mir ein Verhör ankündigen«, rief Luzi und fasste angstvoll meine Hände. »Um Gottes Willen, schnell, wie verhalte ich mich? Wozu sind Sie entschlossen?« »Bekennen Sie«, versetzte ich mit Bestimmtheit und nahm mich zusammen. Drei Herren traten ein. Ein Wink des Oberbeamten ließ mich abtreten. Ich sah nur noch, wie Luzi seitwärts schwankte. Ich sah den unaussprechlichen Blick, den sie mir auf die Schwelle nachsandte. Auf der Straße bemerkte ich, dass mir von fern eine Wache nachfolgte. Unbekümmert ging ich nach meinem Quartier und in die allgemeine Wirtsstube, wo ich mich unter dem Lärmen der Gäste auf den entferntesten Stuhl in eine Ecke warf. Indem ich mir nun mit halber Besinnung die ganze Situation samt allen schlimmen Möglichkeiten und wie ich mich in jedem Falle zu benehmen hätte, so gut es ging, vorhielt, trat eilig ein junger Mann zu mir und sagte: »Ich bin der Neffe des Predigers S., der mich zu Ihnen sendet. Er hat vor einer Stunde von guter Hand erfahren, dass das Gericht in Sachen Luciens Gelmroth seit gestern schon auf sicherem Grunde sei, auch dass sich alles noch gar sehr zugunsten des Mädchens entwickeln dürfte. Wir haben überdies Ursache zu vermuten, es seien während ihrer Unterredung mit dem Fräulein die Wände nicht ganz ohne Ohren gewesen. Auf alle Fälle wird man sie vernehmen. Die Herren, merke ich, lieben die Vorsicht, wie uns die beiden Lümmel beweisen, die man in Absehen auf ihre suspekte Person da draußen promenieren lässt. Glück zu, mein Herr. Der letzte Akt der Tragikomödie lichtet sich schon und Luciens Freunde werden sich demnächst vergnügt die Hände schütteln können.« So kam es denn auch. Es fand sich in der Tat, dass durch das Geständnis des Hauptmanns, der sich durch mehrere Indizien überführt, mit noch einem anderen als Beistand des Duells bekannte, die Sache schon erhoben war, noch ehe man Luciens und meine Bestätigung einzuholen kam. Das Mädchen hatte unmittelbar auf jene Unterredung mit mir unweigerlich alles gestanden. In kurzem war sie losgesprochen. Jetzt aber forderte der Zustand ihres Inneren die liebevollste Behandlung. Sie glaubte sich entehrt, vernichtet in den Augen der Welt, als Abenteurerin verlacht, als Wahnsinnige bemitleidet. Fühllos und resigniert tat sie den unfreiwilligen Schritt ins menschliche Leben zurück. Die Zukunft lag wie eine unendliche Wüste vor ihr. Sie selbst erschien sich nur eine leere, verächtliche Lüge. Sie wusste nichts mehr mit sich anzufangen. Nun bot zwar für die nächste Zeit der gute Prediger und dessen menschenfreundliche Gattin eine wünschenswerte Unterkunft an. Allein wie sollte ein so tief zerrissenes Gemüt da, wo es überall an seinen Verlust, an seine Verirrung gemahnt werden musste, je zu sich selber kommen? Man musste darauf denken, ein stilles Asyl in einer entfernteren Gegend ausfindig zu machen. Meine Versuche blieben nicht fruchtlos. Ein würdiger Dorfpfarrer, mein nächster Anverwandter, der in einem der freundlichsten Täler des Landes mit seiner liebenswürdigen Familie ein echtes Patriarchenleben führte, erlaubte mir, die arme Schutzbefohlene ihm zu bringen. Ich durfte dort im Kreise feingesinnter, natürlich heiterer Menschen neben ihr noch mehrere Wochen verweilen, die mir auf ewig unvergesslich bleiben werden. Und soll ich nun zum Ende kommen, so wird nach alledem bisher Erzählten wohl niemand das Geständnis überraschen, dass Mitleid oder Pietät es nicht allein gewesen, was mir das Schicksal des Mädchens so nahe gelegt. Ich liebe Lucien und konnte mich fortan getrost dem stillen Glauben überlassen, dass unser beiderseitiges Geschick für immer unzertrennlich sei. Noch aber fand ich es nicht an der Zeit, mich meiner Freundin zu erklären. Wir schieden wie Geschwister voneinander, sie ohne die geringste Ahnung meiner Absicht. Durch Briefe blieben wir in ununterbrochener Verbindung und Luzi machte sich's zur Pflicht, in einer Art von Tagebuch mir von allem und jedem, was sie betraf, getreue Rechenschaft zu geben. Aus diesen Blättern ward mir denn bald klar, dass für das innere sittliche Leben des Mädchens infolge jener tief eingreifenden Erfahrung und durch die milde Einwirkung des Mannes, welcher sie in seine Pflege nahm, eine Epoche angebrochen war, von deren segensreicher, lieblicher Entwicklung viel zu sagen wäre. Die Welt verfehlte nicht, mir ein hämisches Mitleid zu zollen, als ich nach kaum 2 Jahren Luzi Gelmroth als meine Braut heimführte. Und doch verdanke ich Gott in ihr das höchste Glück, das einem Menschen irgend durch einen anderen werden kann.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Wolfgang Büttner las die Novelle Luzi Gelmroth von Eduard Mörike. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie Hans Pätsch mit der ersten von drei Folgen der Märchennovelle Der Schatz von Eduard Mörike.
NDR Kultur. Play Jazz.
Ich würde Sie ja gern einladen. Ein Streifzug durch die schottischen Highlands mit ihren rauschenden Bächen, dem Schnee auf den Gipfeln und den steinernen Monumenten. Klingt nach Kitschalarm, ist aber ganz wunderbarer Jazz. Und wie das dann geht, das hören Sie gleich bei unserem Album der Woche. Von dem abgesehen die Musik in der kommenden Stunde aber vor allem eins ist, funky und tanzbar. Play Jazz, ich bin Ralf Dorschel, ziemlich verschnupft und bitte daher ein leises Röcheln von Zeit zu entschuldigen. Und los geht's jetzt mit Nubian Twist. Battle Isn't Over Yet, das ist das Intro ins neue Album von Nubian Twist. Es heißt Find Your Flame und wer die Briten kennt, der kennt auch diesen turbulenten, diesen Wüstenmix aus Dancefloor, Afrobeat, aus Jazz und Soul.